Hallo und willkommen bei Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast. Schön, dass ihr alle uns wieder zuhört. Tim ist auch mit dabei. Hallo Tim.
Hallo Andreas, hallo da draußen.
Grüß dich. Ich hoffe, es geht dir, Tim, und auch allen da draußen natürlich gut, weil es ist natürlich ganz schön warm im Moment, ne? Und das ist genau der Einstieg in das Thema. Es ist ja im Moment wahnsinnig warm und viele denken immer, wenn wir Hubschrauber fliegen, wenn der fliegt, dann fährt der. Das ist ja wie beim Auto auch. Wenn es fährt, dann fährt's. Und so ist es aber leider nicht, weil die warme Luft, die kann uns doch das ein oder andere Problem bereiten. Oder, Tim?
Ja, absolut. Also gerade, wo wir das jetzt aufnehmen, haben wir draußen, glaube ich, so 35, 36 Grad. Spitze in Deutschland 37, 38 Grad. Das ist schon verdammt heiß und das sind wir hier in den Regionen nicht gewöhnt. Ich möchte mich nicht beschweren. Ich freue mich, dass endlich Sommer ist. Es kann ruhig ein bisschen bleiben. Aber wie du sagst, unsere Hubschrauber, unsere Triebwerke, die sind da vielleicht so ein bisschen das Problem, weil die können die Hitze gar nicht so gut vertragen.
Ja, das ist wohl wahr. Und erzähl doch mal ein bisschen was darüber, Tim. Wie ist das? Lässt das nach oder wird das Ding zu heiß oder was passiert denn da eigentlich?
Ja zu allem. Die Temperatur, also wenn wir uns Gase vorstellen, wenn wir uns einen Luftballon vorstellen, ist ja immer so, wenn ein Luftballon warm wird, dann dehnt sich das Gas da drinnen aus und der Luftballon wird größer. Und wenn sich das Gas abkühlt, dann zieht sich das zusammen. Das ist im Prinzip so ähnlich wie bei uns. Wenn es warm wird, dann strecken wir auch alles von uns. Und wenn es kalt wird, dann versuchen wir uns so ein bisschen zu wärmen. So ähnlich ist das auch mit den Gasen. Die rücken enger zusammen, wenn es kalt wird, die einzelnen Moleküle. Und wenn es warm wird, gehen die weiter auseinander. Das ist ein Problem für unser Triebwerk, weil unser Triebwerk funktioniert im Prinzip immer mit der gleichen Menge an Luft. Das heißt aber, wenn wir jetzt den einen Liter kalte Luft da reinfüllen, dann ist das effizienter, weil da mehr Moleküle drin sind, als wenn wir eine ganz warme Luft da reingeben, wo die Moleküle weit auseinander sind, weil die sich nicht gegenseitig noch wärmen wollen. Dann haben wir weniger Luft zur Verfügung, die wir für die Verbrennung nutzen können. Und das ist dann das Problem vom Triebwerk, dass wir einfach zu wenig Energie zum Verbrennen haben.
Mhm. Ja, und das merken wir sowohl bei der Turbine als auch beim Kolbenhubschrauber. Wir haben da, Tim und ich, schon mal drüber gesprochen. Beim Kolbenhubschrauber wird man es ein bisschen mehr merken, weil bei der Turbine, wenn da halt ein paar PS wegfallen, ja, merken wir auch, aber die Gesamtmasse, das ist halt einfach, ich habe mehr Reserven, weil ich dann vielleicht an dem Tag eben nicht mehr 600 Kilo Sprit mitnehme oder 700, sondern eben nur noch 500. Wenn ich aber jetzt mal eine R22 nehme oder eine Capri G2, ne, wobei die Capri ein bisschen stärker ist, nehmen wir mal die schwächste, ist die R22, das macht unfassbar viel aus bei diesem Wetter, weil eben einfach so erheblich weniger Leistung dann da ist bei diesem Hubschrauber und der ja sowieso immer am Limit ist, wenn man da drin zu zweit fliegt, dass man da wirklich Probleme hat und sagen muss, okay, wir kommen hier einfach gar nicht weg. Es ist so warm, wir können irgendwie in 20 Zentimeter Höhe jetzt zur Piste schweben, dann müssen wir irgendwie beschleunigen, können aber durch diese niedrige Hoverhöhe die Höhe natürlich beim Beschleunigen nicht halten. Da sackt der Hubschrauber immer so ein bisschen durch. Das kann ich mit dem Pitch nicht ausgleichen, weil ich bin ja schon bei der maximalen Leistung. Also muss ich einen sogenannten Running Takeoff machen. Ich rutsche also mit den Kufen über die Startbahn oder übers Gras und dann, wenn der erstmal fliegt, dann ist alles wieder gut. Ja, aber bis dahin muss ich ihn erstmal kriegen.
Also da merkt man. Solche Stunts machst du?
Ja, mal klar, das muss man den Schülern ja auch beibringen. Die sollen das ja auch können.
Nicht schlecht, also, habe ich so noch nicht gemacht, aber genau die Situation habe ich natürlich auch schon erlebt, wo man dann diesen Oma-Start macht, schön langsam, bis man von diesem Polster, auf dem man normalerweise schwebt, so ein bisschen weggeschoben wird und so ein bisschen Energie bekommt. Und das ist wirklich, also da muss man sagen, gerade an die Leute, die jetzt vielleicht mit der Fliegerei anfangen, die vielleicht jetzt so vor 2-3 Monaten ihren Schein gemacht haben, wo wir noch relativ niedrige Temperaturen hatten, wo wir wunderbare Energie im Hubschrauber hatten. Wir haben jetzt einfach ein anderes Power-Setting. Wir können mit gleichem Zuladegewicht und mit gleicher Betankung einfach nicht so viel Leistung abrufen, wie der Andreas das schon gesagt hat. Und da müsst ihr aufpassen. Da kann es einfach sein, dass sich eure Startstrecke vervielfacht. Also wenn man da irgendwo an einem Flugplatz fliegt, beispielsweise in Mönchengladbach, der auch noch kontrolliert ist, und dann fragt er, ob man das auch schnell alles gerade hinbekommt, das Starten. Und man sagt so aus der Erfahrung, ja klar, kann ich gehe eben links rum, bin zwar am Ende der Startbahn, aber dann gehe ich da eben raus. Bei den Temperaturen Vorsicht, lasst euch Zeit, lasst euch Platz nach vorne, Der Hubschrauber braucht wirklich ein viel, viel, vielfaches mehr, um vernünftig abzuheben, um vernünftig in den Steigflug zu gehen.
Ja, und man darf sich bei den Großen halt auch nicht verschätzen, ne, mit diesen Temperaturen, weil wenn ich jetzt nachts unterwegs bin, ich hatte die letzten Tage Nachtdienst, dann habe ich gerne natürlich immer so viel es geht an Sprit dabei. Wir haben ja auch tolle Temperaturen nachts, 14 Grad, perfekt, hat die Kiste Leistung, ja. So, jetzt sind es tags aber 33 Grad, das heißt, wenn ich irgendwie nachts um zwei mit der Maschine eintrudel und denke, ach komm, da kommt bestimmt noch einer und ich mache mehr Sprit rein. Mehr Sprit, warum? Weil nachts weniger Flugplätze zum Tanken geöffnet haben und ich die Hoffnung habe, dass unsere Strecke so ist, dass ich es gerade noch so mit dem Sprit zurückschaffe. Übrigens gerade so heißt, da ist noch mal eine Reserve drin, die ich nicht antasten darf, also nicht auf den letzten Tropfen. Dann kann es aber für meinen Kollegen am Tag ein Problem werden, ja, weil der steigt dann ein, der hat den ersten Einsatz, weiß ich nicht, mittags um 12 bei 35 Grad, ich nachts um 14 mit 14 Grad da gelandet. Dann kann das sein, wenn der einfach nur 30 Sekunden weiter in das nächste Krankenhaus fliegen muss, nämlich von Gießen, Luftrettungszentrum zu Gießen in die Uniklinik, das ist umsetzen eine Minute so ungefähr, dass der dann zu schwer ist, um da wieder wegzukommen mit einem Patienten dann eben, weil die dann auf einmal zu viert sind, es ist super warm, wir haben mehr Sprit dabei, als er eigentlich wollte, hat er keine Chance, da rauszukommen und diesen Senkrechtstart, nenne ich es jetzt einfach mal, zu machen, weil da der Hubschrauber die maximale Leistung braucht und wenn er zu schwer ist, dann bleibt er im Schwebeflug einfach stehen und dann geht's nicht weiter. Großes Problem. Und es hängt auch von der Crew ab, ne? Welche Crew ist da drin, wie viel Gewicht? Haben wir irgendwie zwei Mädels drin, die nichts wiegen? So wie in unserem letzten Dienst zusammen, Tim, ne?
Ja.
Oder haben wir einfach, irgendwie sind wir drei kräftige Männer?
Genau. Ja. Oder sind das drei von uns?
Ja, genau. Irgendwie so. Ja, das macht dann wahnsinnig viel aus. Und wir können nicht Sprit ablassen, das funktioniert nicht.
Das haben wir, also ich habe die 155 ja nicht geflogen, aber ich habe es dann im Einsatz mal mitbekommen, dass die 155 in der Kaserne gelandet ist. Und da war alles tutti und dann kam aber auch das Spezialeinsatzkommando, was dann einsteigen wollte und mit rausfliegen wollte. Und die Jungs haben am Pitch gezogen und waren an der maximalen Take-Off-Power. Und das Ding hat halt einfach auf Höhe zweite Etage aufgehört zu steigen und wollte keinen Zentimeter mehr hoch. Da hast du halt nur, da hast du nur zwei Chancen. Entweder du gehst nochmal zum Boden und lässt das Ding eine halbe Stunde laufen.
Oder du besser sagst schweben, dann verbrauchst du noch mehr Sprit.
Oder das. Oder du sagst den Jungs, so, jetzt alle mal aussteigen, da vorne durchs Tor der Kaserne, wir treffen uns draußen auf dem Sportplatz, da können wir ein bisschen Anlauf nehmen, was sie dann haben. Und dann ging das auch wieder. Aber das sind so Sachen, kann man schon mal auf die Nase mitfallen.
Das stimmt, aber das sind wirklich Situationen, die wir im Rettungsdienst auch haben, wo ich dann sage, pass mal auf, wenn wir jetzt zu schwer sind, weil wir einen Patienten dabei haben mit dem Gewicht, geht so spontan nicht, weil wir einfach noch zu schwer sind, dass ich dann den Arzt wirklich außerhalb der Ortschaft aufsammel und da erst dann wieder mitnehme. Ne? Dass wir mit Patient und Technical Crewmember da dann hinfliegen und dann sammeln wir auf, weil wir da ein schönes Feld haben, wie du es eben schon gesagt hast, da können wir Anlauf nehmen und müssen nicht senkrecht hoch. Ja.
Denken ja immer alle, ne, dass ein Hubschrauber, der startet sowieso immer nach oben senkrecht, weil das kann der ja, aber das ist halt, wenn wir immer sagen, so beim Schweben braucht der Hubschrauber die meiste Energie, so Schweben, Out-of-Ground-Effekt, das stimmt nicht ganz. Der braucht die meiste Energie, wenn er nämlich senkrecht nach oben steigt. Weil das ist ja dann quasi nochmal der Auftriebsfaktor, den er dazu addieren muss zum Schweben. Und das kann wirklich sehr, sehr viel sein, was man da an Energie braucht.
Das stimmt. Und das lernt man ja auch schon in der Flugschule, nämlich schon vor der Landung zu wissen, wie viel Power habe ich eigentlich, komme ich aus dieser Waldlichtung überhaupt wieder raus. Ja, oder aus diesem Bereich, dass man dann Powercheck sozusagen macht, um dann schön reinzulanden und zu sagen, ja, ich weiß, ich kann schweben, ich komme da aber auch wieder raus, dass eben man es vermeidet, da eine halbe Stunde rumschweben zu müssen, nur um Kraftstoff zu verbrennen, damit man wieder leichter wird.
Ja, ja, deswegen favorisiere ich da ja immer auch, dass man sich einmal quasi so 50 Meter über genau diese Lichtung stellt, wo man rein will im Schwebeflug und wenn man da schweben kann, dann kommt man später auch wieder raus.
Ja, oder so.
Das ist dann ziemlich safe. Weil ich viele der Schüler, die gehen dann schon so in dem Vorwärts-Abwärts-Profil da rein und sagen vorher, ja, so bei unserem Power-Setting komme ich knapp vor der Take-Off-Power, komme ich auch wieder raus. Aber nur, weil ich das vielleicht berechnet habe anhand von Tabellen oder ähnlichem, heißt das nicht, dass das vor Ort auch wirklich genauso passiert. Wenn ich da irgendwelche Warmluftblasen am Boden habe, die dann nochmal 5 oder 10 Grad höher sind in dem Moment, dann habe ich keine Chance mehr. Dann kann ich so viel mit der vorhergesagten Temperatur rechnen, wie ich will oder die ich ein paar Meter drüber abgelesen habe. Dann reicht die Energie nicht.
Aber du hast ein schönes Stichwort eben genannt, Berechnung. Es ist ja, ja, man hat so seine Erfahrungswerte, aber wie berechnet ihr denn zum Beispiel, wie viel Power ihr habt? Jetzt nicht im Flug, sondern vor dem Flug. Wie macht ihr das?
Das ist bei der 145 natürlich ein relativ einfaches Thema, weil man eigentlich immer genug Power hat, weil die ja endlich mal einen Hubschrauber gebaut haben, der relativ gut dasteht. Aber ansonsten machen wir das mit der ganz normalen Wägeberechnung, die dann auch anzeigt, wie viel man für Schwebeflug braucht, wie viel man für ein sogenanntes Senkrechtstartverfahren braucht. Und da verlassen wir uns dann darauf schon. Und die Werte, die dort angegeben sind, da sieht man meistens schon, dass man wirklich ausreichend Power hat. Wenn das knapper werden würde, müsste man natürlich mal genauer reingehen, mit den genaueren Zahlen rechnen. Müsste man sich vielleicht so ein Hilfsprogramm wie das die Johanniter auch haben, dieses Geronimo-Programm dazu ziehen. Oder im schlimmsten Fall muss man dann wirklich in die verschiedenen Tabellen im Flughandbuch gehen.
Mhm. Ja, und das ist dann Arbeit.
Das ist Arbeit. Ja. Und ich weiß, dass es bei der 135 nicht selten gemacht wird.
Mhm. Ja, das stimmt. Also wir haben ja das, die Werbung kann ich ja machen, Heli-FB nennt sich das. Da haben wir das alles drin und da rechnen das Programme für uns aus, damit, wie der Tim eben erzählt hatte, wir nicht in diese vielen Tabellen im Handbuch erst rein müssen, nachschlagen müssen, welche Gegebenheiten sind denn gegeben, sondern wir tippen das alles in ein Programm ein. Wie viel Sprit haben wir? Wie schwer ist der Pilot, der Arzt, der Technik-Crew-Member? Haben wir einen Patienten noch mit dabei? Temperatur, Luftdruck holt sich das Programm sogar von ganz alleine. Was übrigens auch ein Thema sein kann, weil wenn du woanders hin willst und weißt noch nicht, wohin ganz genau und der keine Station in der Nähe hat, nimmt er sich das von wo ganz anders. Da muss man es manuell nochmal eintippen. Sonst kriegt man nämlich Quatsch raus. Das ist dann doof, wo man denkt, das muss doch passen. Und dann spuckt uns das Programm aus, was können wir mit diesem Hubschrauber machen? Also welche verschiedenen Startmöglichkeiten haben wir und was eben nicht. Und das müssen wir abspeichern und dass, falls eine Kontrolle kommt, wir dann nachweisen können, dass wir uns darüber Gedanken gemacht haben.
Aber auch, ne, wenn man dann irgendwann die Prüfung schreibt und im Mass and Balance diese ganzen Tabellen interpretieren können muss, ne, oder im Performance, ich finde, es ist so ein Wahnsinn. Ich bin so froh, dass es die Programme gibt, weil du hast ja ungelogen für ein und dieselbe Sache bei einem zweimotorigen Hubschrauber bestimmt 10-12 Tabellen, wo du dann genau rauslesen musst, welche Konfiguration habe ich gerade, wie ist der Luftdruck, wie ist die Temperatur, wie ist dies, wie ist das. Das ist, finde ich, unfassbar, wie viele Fehlerquellen es auch da drin gibt. Aber die Wahnsinnigen, die sich diese Tabellen ausgedacht haben, wo du dann erst senkrecht, quer und dann irgendwie so eine Diagonale nochmal runtergehst, Monster Respekt. Also ich glaube, das zu entwickeln, das ist schon richtig heftig. Also da muss schon ein ganz schönes Brain sein.
Ja, das stimmt. Das glaube ich auch. Diese ganzen Tabellen zu entwickeln ist sicherlich eine sehr spannende Entwicklungsphase. Vor allem, du musst es ja auch erstmal erfliegen, das Ganze. Also, ne, wenn du einen neuen Hubschrauber entwickelst, ist es ja nicht so, ach, das wird so sein, sondern das muss ja alles erflogen werden. Das ist auch eine Menge Arbeit. Und da lobe ich mir die kleine Robinson 44, 66, 22 Capri. Da geht das ganz schnell. Zack, zack, zack. Ah ja, so ist das. Eine Tabelle. Je nachdem eben, ja, da ist es alles ein bisschen einfacher. Apropos einfacher, Tim, du hast vorhin noch gesagt, da ging es um das Thema Heckrotor.
Mhm.
Da gibt es verschiedene. Was ist denn einfacher? Welche Heckrotorarten haben wir denn?
Ja, wir haben den konventionellen Heckrotor. Man nennt ihn so schön so, weil es der einfach der ursprüngliche Drehmomentausgleich Heckrotor ist. Das ist den jeder schon mal gesehen hat, wo hinten 2, 3, 4, 5 Blätter dranhängen, je nachdem, was es für ein Hubschraubermuster ist, was sich dann hinten, ganz hinten am Heck des Hubschraubers vertikal dreht. Und das sich auch so schnell dreht, dass man das, wenn es sich dreht, nicht mehr wirklich sehen kann. Das ist so der konventionelle Heckrotor. Der kann ziehen oder schieben von seiner Art her. Und der sorgt dann dafür, dass unser Hubschrauber gerade ausgerichtet bleibt, wenn sich halt oben der Hauptrotor dreht.
Ja, vor allem, ich dachte, das passt ganz gut rein, weil das hat ja auch was mit Leistung zu tun. Wir haben warmes Wetter, wir haben sowieso weniger Leistung. Jetzt brauchen wir aber trotzdem noch die Leistung hinten für einen Heckrotor. Egal ob konventionell oder Fenestron, weil wir wollen ja unsere Kiste irgendwie gerade halten. Das heißt, dementsprechend müssen wir viel Pedalausschlag machen, damit der Hubschrauber mit der Nase dahin guckt, wo wir das haben wollen. Oder der Wind kommt von der Seite und wir wollen aber nicht, dass der sich in den Wind dreht, sondern wir quer zum Wind eben bleiben. Und auch das verbraucht wieder eine Menge Energie, die wir nicht umsetzen können am Hauptrotor, weil wir sie am Heckrotor brauchen.
Das stimmt. Wo brauchen wir denn mehr Energie? Brauchen wir das bei einem Fenestron, also bei so einem Heckrotor, der ummantelt ist? Oder brauchen wir das bei einem konventionellen?
Das ist eine gute Frage, weil bei dem einen hast du ja einen linearen Anstieg, wenn du ins Pedal drückst, und beim anderen ist er ja exponentiell. So, was heißt denn das? Linear ist beim normalen Heckrotor, sprich, je mehr Pedal ich drücke, umso gleichmäßig passiert es eigentlich auch von der Leistung her, die hinten umgesetzt wird und ich praktisch da eine Leistungsänderung erfahre. Und beim Fenestron ist es so, ich muss erstmal eine ganze Menge ins Pedal gehen, damit überhaupt was passiert. Aber hinterher, je mehr ich ins Pedal gehe am Ende, passiert immer mehr auf weniger Pedalweg. Ich hoffe, ich kann das jetzt einigermaßen gut erklären. Ja, das heißt, am Anfang brauche ich sehr viel Pedal, am Ende brauche ich nur ganz wenig und dann passiert trotzdem aber viel, viel mehr als eben auf den ersten Zentimetern, die ich ins Pedal getreten habe. Das ist dann der Unterschied. Wo du dann mehr Leistung am Ende raus hast, das ist eine gute Frage. Nicht am Anfang, sondern am Ende.
Genau, am Ende ist es im Idealfall wahrscheinlich gleich. Aber was du gesagt hast mit der exponentiellen Entfaltung, also dass bei einem Fenestron erstmal mehr ins Pedal getreten wird, also mehr Leistung dazugegeben wird, hört sich das ja schon so an, dass er nicht so effizient ist. Und das ist im Schwebeflug im Prinzip auch so. Das kann man auch relativ leicht begründen, weil der auch einfach einen geringeren Durchmesser hat. Und ja, dreht sich schneller.
Könnte man ja sagen, der hat dafür mehr Blätter. Jetzt müssen wir mal die Quadratzentimeter Blätter ausrechnen.
Jetzt müssen wir die Belastung ausrechnen, aber der dreht auch deutlich schneller als ein konventioneller Heckrotor. Also man sagt, er verbraucht mehr Energie, was glaube ich auch nicht zuletzt daran liegt, gerade wenn ich ein bisschen im Seitenwind stehe, dass ich da hinten noch diese große Finne habe, wo der Wind angreifen kann, wo ich auch nochmal gegenarbeiten muss, je nachdem.
Ja, ja.
Auf jeden Fall sagt man, dass dort deutlich mehr Energie verbraucht wird. Und ich bin nämlich auch gefragt worden, merkt man das denn, wenn man das Ding selber fliegt? Also es gibt halt Leute, die kennen nur das eine oder das andere. Wir beide sind schon beides geflogen. Und als mir die Frage gestellt wurde, muss ich einfach sagen, du, ich kann dir das gar nicht sagen. Ich habe das gar nicht so gefühlt, diesen Unterschied, weil man halt doch sehr intuitiv in diese Pedale reintritt und für diesen Drehmomentausgleich sorgt. Das Einzige, wo ich mich persönlich jetzt noch dran erinnere, ist, genau wie du das auch beschrieben hast, ich habe erstmal beim Fenestron, muss ich einen weiteren Weg gehen, bis ich irgendwo eine Effektivität spüre.
Ja. Also ich merk's, ich mach das auch so wie du, das passiert ja ganz individuell, das ist wie mit der Drehrichtung. Da überlegst du auch nicht, in welches Pedal muss ich jetzt drücken, sondern du machst das instinktiv einfach. Aber ich merke das, wenn zum Beispiel Schüler, ich sag mal zum Beispiel, die haben auf der Robinson ihre Ausbildung gemacht, sind dann viele 100 Stunden schon geflogen und wollen dann einen Hubschrauber fliegen, der einen Fenestron hat. Und da merkt man so die ersten Stunden beim Schweben, gerade natürlich in der allerersten, dass die erstmal zu wenig Pedal beim Abheben drücken, weil die Kiste sich einfach dreht, weil sie es instinktiv nicht gewohnt sind, so viel ins Pedal reinzulatschen. Oder das Gleiche auch, wenn du eine Autorotation machst am Ende, wo du aber ein Recovery machst, also mit Power, musst du halt auch viel tiefer ins Pedal reinlatschen als bei einem Fenestron. Da merke ich das. Da gab es auch ein paar Unfälle zu, weil das waren Unfälle alles auf der Capri, weil sehr erfahrene Robinson-Fluglehrer jetzt die Capri geflogen haben und auf den ersten Stunden, wo sie alleine in der Capri gesessen haben, irgendein Manöver geflogen sind, wie sie es sonst halt auch gemacht haben, irgendwie, weißt du, als Fluglehrer, komm, ne, ich muss mal irgendwie mit einem Hubschrauber schnell zurück zu einem anderen Flugplatz alleine fliegen und dann sind sie da steil rein mit Fahrt und haben dann viel am Pitch gezogen und haben aber dann zu wenig Pedal getreten. Du brauchst halt, wenn du viel Pitch ziehst, viel Pedal, aber eben nochmal viel mehr Pedal, als wenn du ein Heckrotor hast. So, also das heißt, da haben sie zu wenig getreten und dann war bei allen die erste Gleichreaktion, verdammt, ich sitze ja an einem Hubschrauber, ich muss ja das andere Pedal drücken, obwohl sie in dem richtigen getreten haben, aber nicht genug. Und dann ging es natürlich rum. Und die Capri, die hat wenn die sich dreht, wenn du da voll ins Pedal reinlatscht, meine Herren, ja, dann fliegen dir die Hände nach vorne im Cockpit. Und die haben sie dann alle auf die Seite gelegt. Also das ging dann auch rum und haben gesagt, Vorsicht, gerade sehr erfahrene Fluglehrer, Die denken alle, sie drücken ins falsche Pedal, aber es ist nicht so. Sie drücken ins Richtige, instinktiv auch, aber zu wenig, weil, wie du schon gesagt hast, beim Fenestron müssen wir einfach viel mehr Pedalweg haben oder viel mehr reindrücken. Und du denkst, oh, ich stoße gleich vorne an die Scheibe an, aber das ist nicht so. Das ist, da ist noch ein bisschen Platz. Ja, das ist meine Erfahrung damit.
Hm. Wo du auch sagst, bei der Autorotation mit dem um die eigene Achse drehen beziehungsweise die Hochachse halten, ist ja schon sehr wichtig. Und was mir jetzt wieder aufgefallen ist bei den ersten Autorotationen mit meinen Schülern, die versuchen immer alle, die 120 am liebsten bis auf 0 Knoten runterzuziehen und dann entspannt aufzusetzen. Das kann man machen, das erfordert aber sehr, sehr viel Erfahrung und sehr, sehr viel Gefühl für den Hubschrauber. Das kann man halt mit einer Erfahrung von 30, 40 Flugstunden einfach noch nicht haben.
Und aber Sie haben einen guten Fluglehrer, dich, Tim.
Einer von sehr, sehr guten. Also ich bin da vielleicht ganz okay, aber wir haben auch einige, die sehr, sehr gut sind, die auch noch viel mehr Erfahrung auf der 120 haben als ich. Aber was ich sagen möchte, ist jetzt, dass man sich leichter tut bei einer Autorotation, wenn man doch eine Restfahrt drin lässt. Wenn man es erlaubt, dass man 20 Knoten drin lässt und dann überlegt und dann abpitcht und dann rutscht man das aus. Das tut dem Hubschrauber nicht weh. Aber man kann sehr viel leichter die Hochachse halten und die Autorotation wird sehr viel sauberer, als wenn ich dann da am Ende rumhampel und links, rechts, links, rechts, links, rechts und ja, wie so eine besoffene Eule das Ding da zum Boden bringen.
Okay, ich muss euch mal beim Autorotieren zugucken. Ja, du hast recht. Also ich versuche auch immer meinen Schülern, also nicht beim PPL, aber beim CPL, so gut es geht, irgendwie dahin zu bringen, dass sie möglichst viel Fahrt rausziehen, wo auch immer sie dann am Ende rauskommen, sage ich jetzt mal. Aber du hast vollkommen recht. Je entspannter, also je mehr Fahrt du am Ende drin hast, umso entspannter ist es natürlich, weil das Heck weiter angeströmt wird und der ganze Hubschrauber ein bisschen stabiler ist. Jetzt ist es aber bei der Robinson und bei der Capri so, das merkt man bei der 120 wahrscheinlich dann weniger, wenn man im Sommer in so einen Spargelacker reingehen würde oder im Frühjahr. Die 120, die ist schön schwer, die geht da wahrscheinlich durch, ja. Die Capri und die Robinson, da habe ich eher die Angst, dass die stecken bleiben in so einem Hügelchen vom Spargelacker. Da ist dann ein bisschen weniger Geschwindigkeit meistens besser.
Ja, ein Grund, warum wir mit der 120 nicht mehr bis zum Boden autorotieren dürfen, weil die einfach ein nicht so schönes Kufenlandegestell für Autorotationen hat. Ich weiß nicht, ob du sie vor Augen hast. Sie ist vorne so abgerundet, komplett. Mhm. Und da gab es schon mehrfach Probleme, dass die sich gerne dann nach vorne aufbäumt, also überkippt nach vorne. Und das ist sehr
Was ist denn dann da die Gefahr? Erzähl doch mal, wenn die sich vorne aufbäumt. Ich habe nämlich gerade vor einer halben Stunde ein Bild gesehen von der R22, die im Acker steht. Und was ist da der Klassiker? Was könntest du dir vorstellen, was dann passiert? Die bäumt sich auf, was macht der Pilot?
Was macht der Pilot? Der versucht dagegen zu steuern. Also es gibt dann zwei Möglichkeiten. Entweder reagiere ich nicht rechtzeitig und nicht gut genug und da schlägt der Hauptrotor vorne in den Boden ein. Oder ich ziehe den Hauptrotor so weit nach hinten, dass er mir einen Heckrotor, in den Heckausleger reinschlägt. Also
genau.
Dann das sind die beiden Extreme, die da passieren können. Genau. Beides nicht so richtig gut.
Ja.
Aber ja.
Genau, aber das ist der Klassiker. Ja. So, ne, die Maschine bäumt sich nach vorne auf, der Pilot denkt, oh, ich will doch gar nicht so weit nach vorne. Reißt den Stick zurück und dann kommt der Hauptrotor so weit runter, dass er hinten das Heck abreißt. Oder abschneidet. Das ist ein schöner, sauberer Schnitt eigentlich in der Regel. Ja. Kann man nicht anders sagen. Ja, Tim, du hast ja Erfahrung auf beiden. Was würdest du sagen, hast du da einen Unterschied gemerkt, wo du sagst, du fliegst das eine lieber als das andere? Weil du gerade mit der BK ja schon erzählt hast, du machst da Rettung aus dem Wasser, im Tiefflug, da übers Wasser schweben und so weiter, brauchst du viel Leistung. Oder sagst du, nee, Feuerlöschen mit der 145, merke ich eigentlich keinen Unterschied zum Heckrotor.
Also ehrlich, beim Feuerlöschen merke ich den Unterschied jetzt wirklich nicht so, weil wir genug Power haben und weil wir, wenn wir natürlich Wasser irgendwo entnehmen, auch in Höhen sind, wo wir jetzt nicht so wassernah eintauchen. Da sind wir ja immer schon so 2-3 Meter über dem Wasser, da ist das kein Problem. Aber ich habe den konventionellen Heckrotor schon lieber geflogen, aus diversen Gründen. Einmal, ich kann halt mit der Kufe bis aufs Wasser gehen, weil der Heckrotor einfach deutlich höher liegt und ich keine Probleme mit einer eventuellen Berührung des Heckrotors mit Wasser hatte. Das konnte man da also machen, was jetzt nicht mehr so einfach ist. Und wir machen halt oft Sachen aus dem Schwebeflug auch in großer Höhe, um Dinge zu beobachten, zu suchen etc. Und das können wir nicht immer gegen den Wind machen. Das müssen wir auch teilweise im Seitenwind machen, je nachdem, wie der Operator bei uns das gerne hätte, damit der Kamera vernünftig gucken kann. Und wenn man bei nur 15, 20 Knoten komplett im Seitenwind steht, dann sitzt man in der 145 relativ bescheiden, weil der Wind und diese große Heckfinne, die die 145 hat, so gut angreifen kann, dass man einfach richtig wie ein nasser Sack in der Kurve hängt. Das kann man mal kurz machen, aber das geht, so blöd es sich anhört, richtig auf den Rücken, weil man so blöd schief da drin sitzt und halt auch noch nicht mal so Gehkräfte haben, die einen in den Sitz pressen, weil man ja mit null Fahrt da steht, sondern es ist, als würde man die ganze Zeit irgendwie so mit 45 Grad Gefälle auf einem Stuhl sitzen. Das ist einfach sehr unangenehm. Und okay. Das war auf der BK deutlich besser, weil der Seitenwind es einfach nicht so gut angreifen konnte.
Ja, die hatte halt auch den Heckrotor viel weiter oben, wie du schon so schön gesagt hast. Da war natürlich viel Platz. Da müssen wir sehr, sehr aufpassen. Auch bei der 155, die ja noch länger ist hinten am Heck, dass du in 10 Fuß, also 3 Meter Höhe, nicht mehr als 5 Grad die Nase vorne hochguckst, weil sonst die Gefahr hinten besteht, weil du einfach so lang bist. Das war bei der Bo und bei der BK war das halt einfach besser. Da war der Hubschrauber, der Heckrotor echt weit oben. So, hat aber trotzdem auch zu Verletzungen geführt. Also das hat einen nicht davor bewahrt, dass man eben aus Versehen da reinläuft, was eigentlich nicht passieren sollte. Aber wir sind alles Menschen. Passieren
Fehler. Absolut. Das ist wirklich der große Nachteil. Und das ist ja gar nicht so lange her, dass es in Deutschland passiert ist mit der BK im Rettungsdienst. Das ist ja wirklich, wahrscheinlich mittlerweile dann doch wieder 8, 9 Jahre her. Aber das finde ich in unserer modernen Flugzeit gar nicht so lange her. Aber das hat natürlich auch dazu geführt, dass diese ganzen konventionellen Heckrotoren aus der Luftrettung verschwunden sind.
Ja, wahrscheinlich werde ich jetzt dafür gesteinigt, wenn ich das sage, aber ich sage halt, ja, so tragisch das auch ist, ich kenne die Hintergründe des Unfalls nicht, ich habe viel dazu gehört, aber das müssen wir jetzt gar nicht breitreten. Aber ich denke mir auch, das ist der einzige Vorfall in der Luftrettung, der mir in den letzten 10, 20 Jahren, ehrlich gesagt, sozusagen bekannt ist. Und deswegen zu sagen, ja, um Gottes Willen, Heckrotor, Teufelszeug, finde ich jetzt ein bisschen übertrieben, ehrlich gesagt, ja. Gut. Hat natürlich der Fenestron natürlich noch andere Vorteile. Wenn du eine Berührung hast, weil hinter dir ein Baum ist, da gab es vor einem Jahr, ging, glaube ich, mal so ein Video rum, die 120er, die irgendwo zwischen Palmen gehovert ist und dann mal mit dem Heck so bong hinten an den Baum gekommen ist. Da passiert halt dann nichts in dem Moment. Ne? Da hast du natürlich Glück. Das Gleiche auch, wenn du irgendwo in der Wiese landest und da liegt irgendwie ein Baumstamm oder so. Da merkst du dann nichts. Aber mit einem hohen Heckrotor, glaube ich, hätte es auch funktioniert, wenn irgendwas am Boden liegt. Es ist schon ein bisschen sicherer, das stimmt. Aber ich glaube, man sollte auch anderen Hubschraubern eine Chance geben, die einen Standard-Heckrotoren haben, damit das nicht so ein, Einheitsbrei ist.
Naja, man hat ja auch noch was ganz anderes versucht, was eigentlich somit das sicherste war, weil sich da gar nicht wirklich was dreht, ne? Also, wenn ich mir den Explorer angucke, die Idee ist ja sensationell gut.
Hat sich nicht durchgesetzt. Warum auch immer. Nee. Bin ich nie geflogen.
Ich bin's auch nicht geflogen. Ich kenne natürlich ein paar Leute, die es geflogen haben. Die Polizei Niedersachsen und die Polizei Baden-Württemberg, die hatten Explorer, sind jetzt auch wieder davon weg, weil sie anscheinend auch nicht so wirklich überzeugt waren. Aber für die, die nicht wissen, von was wir reden von einem sogenannten NOTAR-System, was für No-Tail-Rotor steht, so schön wie es sich anhört. Da wurde für den Drehmomentausgleich hinten am Hubschrauber eine Luftsteuertüte, nenne ich es mal laienmäßig, benutzt. Wo man einfach Luft vom Hauptrotor auch genutzt hat, die nach hinten geleitet hat durch den Heckausleger und durch eine steuerbare Tüte, wo man steuern konnte, in welche Richtung die Luft dann rausgeht, indem man die halt einfach gedreht hat und die nur eine Öffnung hatte. Und dadurch hat man dann versucht, das Drehmoment auszugleichen.
Aber bist du dir sicher, dass das die Luft vom Hauptrotor war? Ich dachte eigentlich, da wäre ein Fan hinten im Rohr.
Ich glaube sowohl als auch. Also man hat wie so einen Mantelstrom auch benutzt, wie in der ganz normalen Airliner-Turbinenfliegerei. Und ich meine, klar, also nur das hätte nicht gereicht, aber man hatte da auch noch so einen Außenstrom und einen Innenstrom durch den Fan. Und dadurch hat man auf jeden Fall da einen Luftstrom erzeugt, den man dann hinten rausgeleitet hat und steuern konnte.
Ja, hat sich nicht durchgesetzt. Aber woran Bell jetzt gerade arbeitet, ist ja der Fenestron 4.0, nenne ich es jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, ob du es mal gesehen hast. Die haben praktisch statt einem Fenestron, übrigens ein ummantelter Heckrotor, den darf mittlerweile jeder bauen. Es ist nur noch das Wort Fenestron sozusagen geschützt. Das heißt, das ist auch der Grund dafür, warum es auf einmal so viele Hubschrauber mit diesem Modell oder mit dieser Art gibt, weil es einfach auch mittlerweile jeder nachbauen darf. Die haben mit Strom 4 kleine Heckrotoren in ihr Heck eingebaut, die alle mit Strom funktionieren, um halt was anderes zu machen, um sagen zu können, naja, wenn bei euch der Fenestron ausfällt, ist alles hinten weg. Wenn bei uns 2 von den 4 ausfallen, kannst du immer noch normal fliegen. Keine Ahnung, ob sich das irgendwie mal in Serie ausbreiten wird, aber mal gucken. Irgendwas müssen sie ja machen, weil sie haben ja nur Heckrotoren, ganz die Standard-Heckrotoren. Und ich glaube, was die versuchen, ist dieses Monopol, das hier in Deutschland liegt, mit diesen Fenestronen oder mit diesen ummantelten Heckrotoren, dass die da ein bisschen reinkommen in die Schiene. Aber ich weiß nicht, wie es um das Projekt steht, ob da noch irgendwas weiter mitgegangen ist.
Ja, also irgendwas muss man da machen als Konkurrent auf jeden Fall, weil es ist halt einfach dieser Safety-Vorteil, den Fenestron hat. Und Safety schlägt am Ende alles. Von daher, aber ich weiß nicht, also ich finde, es sieht auch echt nicht schön aus, ne? Davon abgesehen.
Also, nee, schön hat es nicht ausgesehen. Aber also, das hat der Notar meiner Meinung nach auch nicht. Das war so ein Stummelchen da hinten.
Auf jeden Fall. Und hat sich meiner Meinung nach ganz schlimm angehört. Wie so ein Staubsauger hat sich es angehört. Also wirklich auch kein großer Fan davon. Super interessant. Von der Technik her fand ich es echt ziemlich cool. Aber nee. Am Ende nein.
Tja, aber warum sich es nicht durchgesetzt hat mit dem Notar, ich kann es dir leider nicht sagen, was da das Problem war. Ob das daran lag, dass der Hersteller einfach zu weit weg war, hier von Europa, sage ich jetzt mal.
Keine Ahnung. Ja, gut möglich. Gut möglich. Auch bei so wenigen Kunden, die man dann hat, dann kann man einfach auch keine Marktdichte aufbauen vom Supply her. Und ja, war eine schöne Idee, ist gescheitert. Jetzt fliegen wir alle mit Fenestron rum. Gucken wir mal, wo uns das hinführt. Bisher bin ich ja zufrieden. Also ich will ja gar nicht meckern. Aber wenn sie den noch einen halben Meter hochsetzen könnten.
Einfach nur einen Knick hinten reinmachen, oder? Fertig, nur einen Knick.
Ja, genau.
Nur einen Knick nach oben. Ja, aber dann kommt wieder der Hauptrotor. Irgendwann. Das ist ja immer das Thema. Wenn man die zu, das ist der Grund, warum der Heckrausleger eine bestimmte Tiefe haben muss unterm Hauptrotor, weil wenn wir den Stick zurückziehen, kommen die Hauptrotorblätter halt auch hinten sehr weit runter. Wenn ich dann natürlich mit dem Heckrotor, mit dem Heckrohr, Heckausleger zu nah dran bin, dann schlagen die da direkt ein und das ist dann auch schwierig, weil dann bricht das Ding hinten wahrscheinlich ab. Ja. Das ist dann wirklich schwierig, ja. Also von daher bringen wir unseren Schülern bei, wie man mit einem Fenestron fliegt oder eben, wenn man auf Robinson schult, eben noch mit dem konventionellen Heckrotor. Weil Robinson 44 ist ja immer noch der meistgebaute Hubschrauber der Welt.
Ganz stolz sagt er das.
Es ist halt ein Klassiker mittlerweile, ja. Es ist halt einfach.
Ja.
Und ich habe ja früher auch auf der AS350 geschult. Ich kann es mit der 120, weiß ich nicht, keine Ahnung, kann ich es nicht vergleichen, aber mit der AS350, ich musste halt immer, auch bei der R66, musste immer so super vorsichtig sein, weil Turbine, die braucht so ihre Zeit, bis sie wieder da ist und so weiter, ne? Und mit der R44 oder 22 oder Capri, du drehst halt einfach flupp, das Gas zu, die Kiste stürzt ab, du musst sie irgendwie recovern als Schüler, unten das Ganze wieder rückwärts, flupp, Gas ist wieder da, alles super, ja? Macht schon Spaß.
Ja, aber da muss ich auch so sagen, ich hatte ja jetzt das Glück, dass ich in Reichelsheim war und eine Runde mit der R66 mitgenommen wurde und sogar selbst mal für 10 Minuten, Viertelstunde damit fliegen durfte. Ich war sehr begeistert. Ja.
Schön. Mach mal den Vergleich EC-120, R66. Wie ist da, ist die ein bisschen agiler?
Ganz schwierig zu vergleichen. Ganz schwierig zu vergleichen, weil sich doch sehr unterschiedlich fliegt, auch durch dieses Steuerhorn, was die Robinsons haben. Aber da verhält sich es irgendwie auch so ein bisschen wie mit Fenestron konventionellem Heckrotor. Man ist sehr schnell drin. Mhm. Ja, also intuitiv läuft das schon alles sehr gut. Also die Leute, die das gebaut haben, die haben jetzt nicht irgendwie was ganz Abstruses oder anderes gebaut. Das sieht anders aus, das fühlt sich anders an. Aber von der Bedienung her ist es doch so ein bisschen Plug and Play. Also wenn ich mich da reinsetze, kann ich das Ding schon fliegen. Das ist nicht das Problem. Aber es ist halt doch ein bisschen anders. Aber ich war fasziniert, wie gutmütig die R66 ist im Vergleich zum Beispiel zur 120. Also ich bin Also ich bin mit eurem Seniorchef geflogen, den ich sehr, sehr mag. Sehr feiner Kerl, sehr feiner Mann.
Das musst du jetzt auch sagen.
Nein, wirklich.
Also, nein, er ist wirklich ein ganz lieber.
Ich fand das sehr lieb. Ich finde es so toll, wenn er erzählt und was er für eine Einstellung hat. Und auch an dem Tag hat er mir die ganz stolz gezeigt und hat gefragt, ob ich damit mal geflogen bin. Da habe ich gesagt, nee, noch nicht. Und dann hat er gesagt, dann machen wir das jetzt. Fand ich auch. Muss er nicht machen, hat er aber gemacht. Und so ist er halt sehr, sehr lieber Mann. Und er hat dann auch einfach gesagt, dreh doch einfach mal das Gas weg. Und also wenn ich bei der 120 das Gas wegdrehen würde, dann müsste ich Aktionen starten, damit mir die Drehzahl nicht wegläuft. Aber der fliegt erstmal einfach weiter. Da passiert erstmal gar nichts. Also da siehst du die Nadel fallen, als würdest du einfach ein bisschen Leistung ziehen. Also es ist echt irre, wie lange die noch die Drehzahl hält, obwohl ich einen hohen Anstellwinkel in den Hauptblättern habe. Das war schon beeindruckend. Und wie leicht die Drehzahl zu kontrollieren ist. Also wirklich ein sehr, sehr, sehr gutmütiger Hubschrauber, der Segeleigenschaften wie ein Flugzeug hat. Verrückt.
Ja, das stimmt schon. Also das muss man sagen, die hat richtig viel Energie im Hauptrotor drin. Und da musst du das Gas erstmal zudrehen, bevor du anfängst, den Pitch runterzumachen, weil du sonst schnell die Turbine irgendwie eine Überdrehzahl hat. Also das gebe ich dir recht. Die hat so viel Energie. Wahnsinn. Das stimmt. Da haben sie was Schönes gebaut und die fliegt auch sehr schön, sehr ruhig. Im Überlandflug ist sehr komfortabel, also ist schon ein schöner Hubschrauber. Ah, da kann ich gerade noch was zu erzählen, weil da kriege ich wahnsinnig viele Fragen zugestellt. Warum wir die R66 nicht als NEH einsetzen, also als Notarzt-Einsatz-Hubschrauber oben in Kessin? Da haben wir eine R44 stehen, weil mit einem größeren Hubschrauber hätten wir ja auch mehr Platz. Ja, weil da ist eine Turbine drin und eine Turbine hat den Nachteil, dass sie nach einer bestimmten Anzahl von Anlasszyklen in die Werft muss. Und das teilweise sehr, sehr lange und das extrem teuer. Und dadurch, dass wir diesen Hubschrauber in Kessin wahnsinnig oft anlassen, kann es gut sein, dass die nach 5-6 Monaten spätestens, wäre der ganze Hubschrauber, wäre die Turbine schon abgelaufen, weil sie so oft gestartet wurde, wie sie eigentlich nur für ihr Leben ausgelegt ist und dann erstmal in eine Grundüberholung muss. Das wäre viel zu teuer. Das würde das ganze Konzept nicht verkraften. Das ist der Grund, warum wir eine R44 nehmen, weil der ist es total egal, wie oft wir die am Tag starten oder in ihrem Leben. Ja, so viel. Das war ein kleiner Ausflug.
Und du machst halt eben immer nur kurze Hüpfer, ne, mit so einem Notarzt. Ja. Das sind ja dann immer nur so 10, 15 Flugminuten.
Wenn überhaupt.
Und dementsprechend, ja, und dementsprechend viele Anlasszyklen.
Genau.
Ja.
Eben, das ist der Hintergrund dann davon. Das geht mit einer Turbine nicht, die sagt dann, nee, ich will jetzt in die Werft, ich möchte jetzt nicht mehr. Und bei größeren Hubschraubern gleicht sich das einfach über längere Flugstrecken, die man damit auch wieder mal zurücklegt, eben wieder aus. Oder auch nicht, dann muss man trotzdem früher in die Werft, aber ansonsten hat man da die Möglichkeit, dass man das durch lange Flüge einfach wieder gerade zieht, dass man durch Laufzeiten eher das Ende eines Triebwerks, bis es in die Werft muss, als über diese Anlasszyklen.
Mir fällt gerade noch was anderes ein, so nochmal zurück zu dem Thema Temperaturen. Und du hattest eben auch was über nachts und tanken gesagt. Wenn du jetzt Temperaturen hast, nachts geht's runter auf 14, 15, 16 Grad. Und ich habe ja schon merken dürfen, bei euch kann man den Hubschrauber gar nicht ran voll tanken, dadurch, wie er bei euch auf dem Landehaar steht, auf dem Dachlandeplatz. Da gehen ja so ungefähr 600 Kilo rein. Wenn wir bei uns auf dem Vorfeld komplett voll tanken, dann sind da 700 Kilo drin. Keine Ahnung, wie das passieren kann, dass der genauso gegenläufig steht, dass da 100 Kilo mehr reinpassen. Unser Vorfeld fällt ein bisschen nach vorne ab. Das heißt, die stehen schon ein bisschen Nose-Down-Attitude, aber lassen wir es gut sein. Und das ist eigentlich ganz gut, dass nicht mehr als 600 Kilo bei euch reinpassen, weil ich glaube, ich habe sogar mal im Podcast erzählt, dass wir ja das massive Problem hatten. Das war dann im Prinzip das Gleiche, weil wenn der Hubschrauber jetzt nachts bei 14 Grad getankt wird und dann sich tagsüber auf dem Vorfeld auf 40, 50 Grad erhitzt, dann fließt mir da der ganze Sprit raus. Und wir hatten es im Winter, da haben wir bei minus 5 Grad getankt und die bei 20 Grad Hallentemperatur reingeschoben. Und dann kamen die Leute zur Pre-Flight Inspection morgens und der Hubschrauber lief aus. Und alle haben gedacht, meine Güte, ist da eine Spritleitung gerissen? Nee, das war einfach nur der Überlauf, weil sich das dann einfach ein bisschen ausgedehnt hat durch diese 25 Grad Temperaturunterschied. Und dann dehnt sich halt nicht nur ein Gas aus, sondern Flüssigkeiten dehnen sich auch aus.
Ja, das ist wahrscheinlich optional, dass du mehr Luft im Tank hast. Ja, ich habe es jetzt mal auf 660 Kilo geschafft. Da war ich schon, habe ich schon gedacht, wie hat das funktioniert? Weil sonst sind es eher 630 bis 650. Aber das kennt vielleicht der ein oder andere auch, was sich mal passiert ist, wenn man an der Tankstelle randvoll tankt, also nicht bis es Klack macht, sondern nochmal 3 Liter so mit ganz langsam fließend in diesen Tank reinkriegt, dass nämlich wirklich die Luft dann da raus ist und stellt dann sein Auto schön in die Sonne direkt nach dem Tanken. Dann könnte man den gleichen Effekt erzielen, dann läuft das Ding nämlich auch über. Ja. Aber es ist wirklich so. Das ist nämlich genau die Gefahr, wenn zu viel drin ist und ich tank nachts fröhlich viel rein, weil ich sage, hey, wenn jetzt eine weite Strecke kommt, brauche ich viel. Und hat der Nächste am nächsten Tag dann das große Problem an der Geschichte. Aber das hatten wir, also das ist mir zum Glück noch nicht passiert, dass das mal irgendwo übergelaufen ist. Nur wenn sie gespuckt hat, aber nicht nicht so. Das macht die Dauphin sehr gerne und die 155, ja. Ja, und so dehnen sich halt die Gase aus, ne? Warme Luft trägt weniger, ist einfach alles ein bisschen weniger Energie im Triebwerk. Es macht sich überall bemerkbar und deswegen wird das Ganze auch, um das für den Piloten ein bisschen einfacher zu machen und einzuschätzen, wie weit er da weg ist vom Normalen, gibt es eine Standardtemperatur und einen Standardluftdruck, der auf bestimmte Höhen umgerechnet wird, in einer Standardatmosphäre sozusagen. Und wenn ich jetzt mal das Handy in die Hand nehme und mal gucken, was Frankfurt mir für ein Wetter gibt, ich mache das mal jetzt ganz schnell, dann sagen die mir auch, wie weit ich von dem Standard weg bin sozusagen. Also die normale Standardtemperatur wären 15 Grad und ich habe jetzt eine Abweichung von plus 20 Grad, die ich über dieser Standardtemperatur bin. Und das sagt dem Piloten schon, holla die Waldfee, ich habe eine ganze Ecke weniger Leistung. Ja, daran kann man dann ganz schnell sehen, ah, okay, in welchem Verhältnis bewegt sich das Ganze. Wir haben nämlich draußen, ja, leider sehr warm, anders kann man es nicht nennen.
Leider sehr warm, nein, nicht leider, das ist gut so.
Doch, nein.
Wenn zu warm ist, soll irgendwo ins Wasser gehen oder sich ein Eis holen.
Eis hatte ich schon. Wohlfühltemperatur ist bei mir so bei 25 Grad. Das ist ideal.
Ich sehe ja, schon, Tim. Aber lieber ein bisschen wärmer als zu kalt.
Warum machst du den Podcast dann jetzt nicht draußen in der Sonne?
Kein WLAN.
Kein WLAN. Nicht telefonieren.
Nein, es ist zu laut. Zu viel Außengeräusche. So. Ich wohne doch mitten in der Stadt.
Ein Stadtmensch. Ja. Ja, super. Ja, also so verhält sich das mit der Temperatur. Es ist für uns manchmal eben eine Herausforderung.
Mhm. Und wenn ihr da draußen das nächste Mal fliegt, dann beobachtet doch auch mal eure Öltemperatur und euren Öldruck, wie die sich jetzt verhalten und wie die sich vielleicht verhalten, wenn ihr im Winter fliegt. Das ist auch gar nicht so uninteressant.
Richtig. Da hast du ein schönes Stichwort geliefert, weil die Turbinentemperatur spielt ja dabei auch eine große Rolle. Die ist natürlich jetzt viel höher, als wenn die Luft natürlich kälter ist. Das heißt, es kann passieren, dass ich eigentlich vom Getriebe her, sage ich jetzt mal, noch mehr Leistung dem Triebwerk abverlangen könnte, aber die Turbinentemperatur dann schon so hoch ist, dass ich da ein Limit erreiche, dass ich, obwohl das Getriebe es aushalten würde, nicht mehr ziehen kann, weil dann wird die Turbine noch heißer und dann würde sie überhitzen. Hast du einen schönen Punkt gesagt, das ist nämlich wirklich so. Ja, also auch das wäre eine Leistungsbegrenzung.
Ja, cool, wir denken ja immer, es ist immer nur Torque, es ist eben nicht immer nur Torque, es ist manchmal auch die Abgastemperatur, wie du sagst, oder vielleicht sogar die N1, die Gasgeneratorturbine. Aber
das musst du jetzt aber nochmal erklären, Tim.
Ich wollte gerade sagen, aber das ist ein Thema für einen anderen Podcast.
Okay, dann machen wir es an einem anderen
Podcast. Dann erkläre ich das jetzt gerade noch. Eine Turbine besteht ja immer aus einer Stufe, sagen wir es mal ganz einfach, vor der Verbrennung und hinter der Verbrennung. Und dann nochmal von der Freifahrturbine. Und so eine Turbine treibt sich im Prinzip selber an. Vorne verdichtet, also dreht die sich und verdichtet das Gas, was da reingeschoben wird, um es noch mit mehr Energie zu laden. Also drückt die Luft zusammen, drückt sie dann in die Brennkammer. Dort wird sie durch das Zuführen von Treibstoff wird die Luft angereichert, bildet ein entzündliches Gas, wird angezündet und dehnt sich dann explosionsartig wirklich nach hinten aus. Und dahinter ist dann wieder eine Turbine, die angetrieben wird und die vorne diese Verdichterturbine antreibt. Und dahinter ist dann die Freifahrturbine, die wird auch logischerweise durch das Gas, was nach hinten ausströmt, angetrieben. Die im Ende treibt unseren Hauptrotor und unseren Heckrotor an. sehr schnell erklärt für ein sehr kompliziertes Thema. Und die N1 ist im Prinzip die Gaserzeugerturbine, also die, die da zusammenhängt, da vorne, die das Gas verdichtet.
Toll, hast du das erklärt. Menschenskinder, super. Hm. Ja. Dann würde ich sagen, müssen wir uns für den nächsten Podcast ein anderes Thema aussuchen.
oder ihr beschwert euch da draußen, dass ich da ganz schön viel Informationen in viel zu kurzer Zeit gegeben habe und wir sollen das mal ausdehnen.
Wir nehmen die N2 nächstes Mal, siehst du?
Genau.
Na gut. Super, Tim. Vielen lieben Dank für deine Zeit.
Ja, danke dir. Danke euch da draußen fürs Zuhören vor allem.
Mhm. Danke euch wirklich dafür. Und dann wünschen wir euch noch weiter einen ganz tollen Tag, weil es ist einfach wahnsinnig warm draußen. Schön.
Ja, und ich hoffe, wenn der Podcast rauskommt, ist es immer noch so warm. So.
So, schnell in Nachtdienst.
Genau.
Super, Tim. Dann pass auf dich auf. Ich freue mich auf unsere nächste Runde und bis bald.
Mach's gut. Tschüss.
Tschüss. Ciao, ihr auch da draußen.